Ende Jahr packt viele von uns das Gefühl, wir müssen ausmisten. Sei es den Kleiderschrank ausmisten, den Keller ausmisten oder unliebsame Gewohnheiten fallen zu lassen oder vielleicht auch negative Gedanken durch positive ersetzen. Psychohygiene kann man das nennen, das Aufräumen von Körper und Geist, um seelisch gesund zu bleiben und zum Stress abbauen. In der heutigen Folge von Suica Talks da reden wir darüber, was passiert, wenn ein Mensch zwanghaft Sachen sammeln muss und nicht mehr fähig ist, auch die unwichtigsten Sachen einmal wegzuschmeissen. Wir reden aber auch über Menschen, die einfach nicht so gerne loslassen. Und die Ursachen dafür, die liegen, so sagt man es oft in der Kindheit. Meine Gäste sind Lara Staubli, Psychologin und Psychotherapeutin von Santé 24. Mit ihr da reden wir über Ängste, über Verlust, aber auch über Gewohnheiten und wie man alte Muster kann loslassen kann. Der Journalist, Künstler und Filmregisseur Thomas Hämmerli hat im Film «Sieben Mulden und ein Leiche» den Tod von seiner Mutter verarbeitet, die eine Messi-Wohnung hinterlassen hat. Und im Biopic «Die Hinterlassenschaften» des Bruno Stefanini hat er sich nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei gemerkt, dass es beim Winterthurer Immobilienunternehmer und Milliardär nicht anders war, auch wenn er unbeschränkt viel Geld und Platz hatte. Ich bin Stefan Lendi, willkommen zu einer neuen Folge von «Suica Talks». Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Lara. Schön, dass du da bist.
Merci, Stefan. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Loslassen, sehr ein wichtiges und sehr ein inspirierendes Thema.
Wir lassen zusammen los, heute auch mit dem Thomas Hämmerli, den wir aber eben nicht Thomas nennen, sondern...
Hämmerli, weil Thomas ist der beliebteste Bubenvorname in meinem Jahrgang gewesen und funktioniert nicht zur Unterscheidung von Mannsbildern meines Reife- und Zerfallsgrades.
Jetzt hast du den Film «Sieben Mulden und eine Leiche» dreht nach dem Tod von deiner Mutter zusammen mit deinem Bruder auch den Film dreht. Da ist es um Aufräumarbeiten gegangen und Kritiker haben gesagt, der Film ist herzerfrischend, pietätlos. Das war der Begriff gewesen. Wie sind die Kritiker auf diesen Begriff gekommen? Herzerfrischend, pietätlos.
Also der erste Punkt war, dass damals das Messi-Thema noch viel ein grösseres Skandal war. Man hat das nicht gekannt und hat mir oft vorgeworfen, ich würde meine Mutter sozusagen posthum bloßstellen. Und ich habe immer argumentiert, hätte ich 20 Jahre vor einen Film gemacht, wo ich gezeigt hätte, dass sie lesbisch gewesen wäre oder ein Junkie, dann hätte man das hier schlimm gefunden. Und das sind Phänomene, mit denen sich die Gesellschaft heute relativ vernünftig in ein Verhältnis gesetzt hat. Und ich habe gedacht, das muss auch bei dem Messi-Phänomen passieren. Und das ist unterzwischen, ist das eigentlich der Fall, dass das passiert. Ist. Ich habe in dieser Wohnung gedreht, weil sie abgefahren ist. Das Problem war, meine Mutter nimmt man an, eine Herzbrocken gehabt, ist auf einer Bodenheizung gelegen, der Zerfall vom Leichnam extrem schnell. Der Leichengeruch ist nie rausgegangen und dort haben wir einen Monat lang jeden Tag irgendwie über 10 Stunden lang geräumt. Das war wirklich heavy gewesen. Und dann war die Kamera wie ein Schutzschild gewesen, wenn ich in der Wohnung gestanden bin. Als Sohn war es Horror gewesen, sobald ich die Kamera aufgemacht habe, ich ein Journalist und dachte, wie geil ist denn das? Und das hat mir recht viel geholfen. Und 2 Jahre später hat befreundete Produzentin von dem gehört, das Material angeschaut und gesagt, sie will den Film machen. Und das ist dann einfach einiges grösser geworden, als wir gedacht haben. Aber eben viele haben gefunden, dass das geht nicht. Das ist zum Beispiel auch, das ist eine lustige Sache mit dieser Magie, wo man Gegenstände zubilligt, oder? Dass man gesagt hat, du zeigst die Sachen von deiner Mutter und rein juristisch, technisch ist im Moment mit ihrem Tod, ist das mein Zeug gewesen. Also bis zu ihrem Dildo, den ich gezeigt habe, den ich ihm zeigen kann, weil ich gefunden habe, das ist oder für jemanden in dieser Generation ein Symbol von einer sexuellen Emanzipation. Der will die konservativ, kleinbürgerlich verklemmten Kritikerinnen und Kritiker das Gefühl haben, das sei ja ganz schlimm, dass man enthüllt, dass jemand ein Sexspielzeug hat. Was ja heute auch, und dazwischen können wir über das reden, ohne dass irgendjemand mit dem ein Problem hat. Also das sind so Punkte gewesen, warum das kritisiert worden ist. Und dann ist natürlich auch noch ein Punkt gewesen, das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Und meine Mutter war ein schwieriger, ein verkrachter Mensch gewesen. Und weil sie tot war und weil sie ein Messi war und wir in dem Material die ganze, auch sehr schmutzige Familiengeschichte gefunden haben, habe ich dir dort noch lustvoll erzählt. Und das ist natürlich irritierend, weil man das normalerweise nicht macht. Man macht das aber nicht, erstens, weil es in der Regel Angehörige gibt. Das sind nur mein Bruder und ich gewesen. Und das Zweite ist also, etwas Lustiges, dass man ein Problem hat, sich vorzustellen, dass eine Person, die vor kurzem gestorben ist, das nicht mehr ausmacht. Und man denkt, das ist ja furchtbar, so möchte ich, das möchte ich nicht. Und das ist immer, weil man von sich selber ausgeht und denkt, nach dem Tod möchte man das und das und das nicht. Es spielt keine Rolle, was am Tod über dich gesagt wird, solange du vor dem Tod das Gefühl hast, es wird nicht gesagt. Also,
wie war es bei deiner Mutter? Was habt ihr während dem Leben von eurer Mutter, was habt ihr wahrgenommen von dem Messitum? Ist das ganz bewusst gewesen? Hat es Anzeichen gegeben? Und wie früh im Leben bei euch?
Anzeichen hat es gegeben, indem sie einfach immer sehr viele Sachen gehabt hat. Das hat sich akzentuiert nach der Scheidung von meinen Eltern, wo viel von so einem Grossbürgerhaushalt, was für jedes, weiss nicht, Austermesser und also ganz viel so Krimskrams plötzlich in einer Fünfzimmerwohnung war, was für ein viel grösserer Haushalt war. Aber klar war es nicht gewesen, und es gehört zur Kondition der Messis, dass die Kondition verstecken und in dem Wahnsinn gut sind. Also ein typischer Fall, haben wir viel Verwaltung erzählt, ist, Messis, wenn sie eine neue Wohnung nehmen, tun sofort die Schlösser auswechseln, damit die Verwaltung keine Chance hat, in die Wohnung reinzukommen. Und sie lassen das. Wir haben alle die Briefwechsel bei ihrer Mutter. Die Verwaltung hat irgendwie die Heizung kontrolliert. Also keine Chance. Die sind dort nie reingekommen. Und wir haben das auch nicht gewusst. Und ich hatte ein relativ distanziertes Verhältnis gehabt. Mein Bruder hatte ein näheres Verhältnis gehabt. Der war aber auch nie dort rein gewesen und es waren 1000 Tricks gewesen. Also nicht, dass sie gesagt hat, ich könnte nicht kommen. Sie haben immer gesagt, ich lade euch jetzt dann ein. Wir sind nie in dieser Wohnung gewesen.
Und das ist ja nicht irgendwie suspekt vorgekommen.
Ja, aber
ich habe Gespräch geführt untereinander und gesagt, wieso sind wir noch nie bei Mami die
Hand? Nein, eigentlich nicht. Bloß, dass sie ein bisschen eigen ist, das haben wir, das ist eh klar gewesen. Es war auch viel im Ausland gewesen. Also, das ist irgendwie, nein.
Und im Geheimen ist da gesammelt worden, Lara. Ist das etwas Typisches, wenn Leute anfangen zu sammeln, dass das eben gerade im Geheimen passiert?
Sehr, ja. Es ist auch häufig auch sehr etwas, das schambehaftet ist. Die Personen spüren ja auch, die sammeln, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass es vielleicht übertrieben ist. Die nehmen sich als sehr inkompetent wie auch wahr. Und durch das, dass es nachher so schambehaftet ist, lösen wir keine Menschen in ihre Wohnung, wie du hast gesagt, oder? Haben wir dann auch keinen Besuch. Es kann schlussendlich auch zu einer sozialen Isolation führen und eben auch zu einer grossen Einsamkeit.
Warum sammeln wir denn jetzt im Positiven? Also Sammeln hat ja, bevor es dann eben krankhaft ist, bevor es das krankhafte Mass erreicht, hat es ja auch etwas Schönes. Warum sammelt ganz viel? Ich bin gar kein Sammler. Ich kann das null nachvollziehen, warum Leute Briefmarken oder sonst Sachen sammeln. Aber warum ist das? Was gibt das Leute, die sammeln?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie du sagst, so ein bisschen typenabhängig. Bei gewissen Personen ist es vielleicht eher so ein Hobby, wo sie vielleicht ein Ziel haben, wenn sie sammeln. Zum Beispiel die so Lego sammeln, kommt mir gerade in Sinn. Oder? Dann haben sie vielleicht ein Ziel, dass sie die ganze die Kollektion einmal möchten haben. Ich glaube einfach mehr, also dort geht es mehr aus einer Freude raus, was sie sammeln.
Wo ist die Schwelle, wo man merkt, jetzt wird es zwanghaft, jetzt ist es nicht mehr gut?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen beides, oder das zwanghafte Sammeln, aber dann auch mit der Unfähigkeit können loszulassen. Wenn das Sammeln ist noch so wie das Ende, aber man kann ja wieder sammeln und wieder loslassen, dann ist es eigentlich wie kein Problem, dann ist man so im natürlichen Fluss wie auch. Aber wenn man dann spürt, dass vielleicht schon der Gedanke an etwas loszulassen, Unbehagen auslöst oder verbunden ist mit Angst und Stress zum Beispiel. Und man allgemein durch das Sammeln wie einen grossen Leidensdruck gespürt. Aber auch, wenn man merkt, dass vielleicht gewisse Lebensbereiche durch das beeinträchtigt sind, wie der berufliche Kontext oder das soziale Umfeld oder vielleicht auch die Gesundheit. Wenn das wie dann, durch das wie beeinträchtigt wird, dann reden wir von einem krankhaften Sammeln.
Das heisst, Sammeln ist am Anfang nur Freude und nachher verliert es eben die Freude und wird selber auch zu einer Belastung für einen.
Genau.
Wie ist es bei dir? Sammelst du selber noch Sachen heutzutage?
Also, die Messikondition oder Horter, wie man auch sagt, gibt es in der Forschung zwei Ansätze. Was sich eigentlich mehr durchgesetzt hat, ist die genetische These, dass man davon ausgeht, es ist eine Prädisposition in der Hirnphysiologie, die dazu führt, dass man anfällig ist. Das ist relativ gut erforscht, oder Zwillingsforschung beispielsweise kann das zeigen. Und eine Vermutung habe ich schon gehabt, weil auch Unsere Grossmutter, die ist auch so in einer Wohnung gelandet. Das habe ich erst hier herausgefunden. Und ich habe das auch, und etwas, was ich interessant finde, oder bei vielen Messis, es gibt einerseits das, dass Gegenstände sind libidinös aufgelassen, dass man wie so irgendwie einen grossen emotionalen Wert hat. Also beispielsweise irgendjemand, die Kinderzeichnung, oder? Man hat 100 Kinderzeichnungen und ist nicht in der Lage, mal irgendwie bis auf 3 die alle wegzurühren. Oder hat das Gefühl, wenn man die Postkarte wegrührt, ist es ein Verrat an dieser lieben Person, die geschickt hat. Und auf der anderen Seite gibt es, und das ist aber auch, kommt auch bei den Messis vor, dass man einfach alles mit Sinn behaftet. Jetzt bei mir ist es so, ich mache Film und ich schreibe Bücher und habe mit einer Freundin sehr ein dickes Buch geschrieben über die Zürcher Konkrete, eine Kunstrichtung. Ja, da bin ich wahnsinnig froh, habe ich x Laufmeter Kunstbücher zuhause und selbstverständlich habe ich, um das Buch können schreiben, nochmal kräftig müssen dazu kaufen. das ist also noch schwierig, oder? Wie wir das nicht genau machen, wenn ich den Stefanini nehme, den anderen Sammler, den ich porträtiert habe. Dort ist das auch so, dass der bei allem einen Sinn drin da hat. Also er hat zum Beispiel gesammelt Sachen von historischen Persönlichkeiten, vom Napoleon, Zahnbürsten und Dusche und weiss nicht was, und von der Kaiserin Sissi. Dann hat er Bilder gesammelt, dann hat er Militärzeugs gesammelt, bis zu Panzer und Seeminen. Und dann hat zum Beispiel eine schöne Geschichte, dass er sich überlegt hat, er will ein Museum machen, dass er gesagt hat, ich mache einen Shop in diesem Museum. Und dort möchte ich gerne ein bisschen weniger gute Werke verkaufen, sodass auch normale Leute zu Hause ein Kunstwerk in der Wohnung haben können. Und das hat ihm sofort die Lizenz gegeben, dass er an jeder Auktion auch Scheissarbeiten kaufen konnte, weil er immer sagen konnte, es geht dann in den Shop.
Wir tun es mal in den Shop.
Und das ist noch etwas Wichtiges bei der Messekondition, dass die eigentlich immer auch das Gefühl haben, sie sehen die Ordnung. Oder? Und auch, du hast mal gesagt, das Schambehaftete. Ich glaube, es ist oft nicht so, dass man die Heime unbedingt selber Scham empfindet, sondern es stresst einen, wenn jemand kommt, weil man weiss, die fangen da an zu stressen, die muss man mal aufräumen. Man weiss auch, dass wie das Hirn so funktioniert, dass man das Zeug einfach ausblendet. Und dann ist so, unsere Mutter hat mir, meinem Bruder, immer wieder gesagt, ich lade euch jetzt dann ein. Und ich bin überzeugt, dass sie das selber glaubt hat. Sie hat gedacht, ich räume das dann auf. Messis gesehen, immer Chaos, immer eine potenzielle Ordnung auch.
Lara, wie ordnest du das ein? Du nickst und hörst ganz fasziniert zu gleichzeitig.
Genau. Ja, ich finde es wie auch wichtig, oder? Das ist, so wie du hast gesagt, die leben eigentlich unter einer ständigen Anspannung daheim, unter einem ständigen Stress auch. Und den meisten, ich würde schon davon ausgehen, den meisten ist wie bewusst, dass es wie etwas Krankhaftes wie hat. Und wenn es nicht bewusst ist, dann reden wir vielleicht von einer Wahrnehmungsstörung oder, wie du vielleicht gesagt hast, von einer Verdrängung, von einer Bewältigungsstrategie. Aber die leben eigentlich unter einer ständigen Spannung zwischen Wollen und Nicht-Können. Und die können wir nicht unterscheiden zwischen wichtig, unwichtig oder gut, nicht gut oder nützlich, nutzlos. Und das führt dann zu dem immensen Leidensdruck auch.
Das, was der Hämmerli gesagt hat, zum Thema Bruno Stefanini, oder? Der hat sich einen Grund gesucht, um eben noch mehr posten zu können, mit der Erklärung oder mit dem Sinn dahinter, ich mache ja dann den Shop und mache so mit etwas für andere Leute. Also es hat gar nichts mit mir zu tun, mit meinem Ego und meiner Persönlichkeit, sondern es ist etwas Altruistisches, was da ist.
Ja, ich finde es jetzt noch wichtig zu erwähnen, oder jetzt reden wir so ein bisschen über das, was man im Aussen sieht, oder vielleicht die Sammlung jetzt beim Stefanini oder bei Personen mit dem Messi-Syndrom vom Chaos. Aber eigentlich geht es ja auch darum, um die Not im Inneren von diesen Personen. Und beim Stefanini ist es wie also sehr typisch gewesen, oder, das Verhalten. Und das ist wie auch etwas, was man häufig sieht bei Personen mit dem Messi-Syndrom, dass sie eben so ein Bindungsgefühl zu diesen gesammelten Besitztümern auch aufbauen. Dass sie denen besonderen Wert auch beimessen und wirklich so die Hoffnung haben, dass sie die noch brauchen können, irgendwann. Es aber häufig nicht zu dieser Nichtnutzung kommt. Und du sagst, es ist etwas Altruistisches. sieht man vielleicht so im Verhalten. Ich glaube aber, es hat ganz fest damit zu tun, dass es darum geht, unerfüllte Bedürfnisse, wo ja einen Zusammenhang haben natürlich mit seiner Kindheit, dass er so hat versucht, die zu erfüllen und ihm die Gegenstände dann auch das Gefühl haben können geben von Sicherheit und Geborgenheit.
Also wenn ich gerade nachfrage, was sind denn das für Gefühle oder für Bedürfnisse, die da unbefriedigt sind? Sicherheit, Geborgenheit, was kann das noch sein?
Ja, ich glaube, man geht uns davon aus, dass wir Personen mit dem Messi-Syndrom ganz viele Entbehrungen haben müssen machen im Kleinkindalter. Sei es Entbehrungen, Anerkennung, Zuwendung oder Einfühlungsvermögen. Und dann durch das eine grosse, unerfüllte Sehnsucht entstanden ist und sie wie dann eben versuchen, die Sehnsucht, die Leere oder die Lücke, die entstanden ist, mit diesen Gegenständen zu füllen. Und ich glaube schon, dass die zentralen Bedürfnisse oder Gefühle so Sicherheit und Geborgenheit sind, aber vielleicht auch Schutz. Und du hast vorhin gesagt, eine gewisse Kontrolle. Ich glaube, die haben wie eine Art wie auch Kontrolle in ihrem Chaos ein Stück weit. Und ich glaube, sie sind so die, würde ich sagen, Hauptbedürfnisse.
Also ich sehe das ganz anders. Und eben, also, oder, in der Forschung ist es so, dass es gibt beide Thesen. Es gibt die These, die das Gefühl hat, es sind psychische Verletzungen in der Kindheit. Und es gibt die, die sagen, nein, es ist wirklich eher der Mechanismus im Hirn, den einen prädisponiert. Und beim Stefanin bin ich ein paar Mal gefragt worden, ist denn das eigentlich, wie schlecht ist es dem gegangen? Und ich glaube, das grosse Problem war sicher, dass sein Sohn sich umgebracht hat. Ansonsten bin ich aber überzeugt, der Stefanini ist in weitem auch zufrieden in dem Sinn gewesen, dass er genau das gemacht hat, was er hat wollen machen. Er hat wollen sammeln. Und ich glaube, bei Sammlung ist es nicht darum gegangen, irgendetwas zu stopfen. Also seine Frau sagt ja im Film, oder die hat, muss man dazu noch sagen, die hat verschiedene Analysen gemacht und ist von dort her eher auf der psychologischen und nicht auf der neurologischen Seite. Die hat das Gefühl, es kommt aus der Kindheit. Ich glaube das nicht. Er hat das gemacht und hat wollen. Und er hat wirklich die Idee gehabt, dass er in der Schweiz, wo er als Immigrantensohn eine grosse Karriere machen konnte, etwas will zurückgeben, dass er auch die Geschichte kann irgendwie sammeln kann, dass er das Zeugs zeigen kann. Und von dort, glaube ich, das Problem war am Schluss, wo er nicht mehr mögen hat. Aber ansonsten hat der Mann das gemacht, was er wollte. Und ich sehe das nicht als Leidensdruck. Und ich habe bei vielen Messis eigentlich das Gefühl, es ist oft dann, es wird erst ein Leidensdruck, wenn so Grenzen kommen, die Grenze, in dem die Wohnung zu klein ist und du nicht mehr operationell bist, Grenzen, weil Druck von außen kommt, weil es sich plötzlich stinkt in deiner Wohnung oder weil dein Partner sagt, es geht so nicht weiter. Aber eigentlich ist das etwas, wo die machen da, sehr oft das, was sie machen wollen.
Emily, nimm uns jetzt aber noch mit auf Winterthur, das Reich von dem Bruno Stefanini. Bei deiner Mutter war es so, wir haben die Wohnung mit wenig Platz. Beim Bruno Stefanini war unglaublich viel Platz rum und entsprechend viele Objekte haben sich da angesammelt. Nimm uns kurz mit auf Winterthur, bitte.
Bruno Stefanini sammelt alles und jedes.
Er war einfach richtig ein gefressiger Sammler, der nicht aufhören konnte.
Das Abstrakt hätte es ihm nicht müssen sein.
Er war risikoaffin.
Fleissig sammelt Stefanini Immobilien.
Er konnte super verhandeln. Wenn du etwas kaufst, musst du an einem Regentag gehen. Wenn du es verkaufst, musst du bei der Sonne gehen.
Stefanini liebt die Frauen und die Frauen lieben Stefanini.
Er war eben quasi der Platzhirsch.
Als Patron ist Stefanini geradezu besessen sparsam.
Und ich bin dann in die Werkstatt gegangen von Stefanini. Aber ich musste ihn zahlen. 1,95 Franken.
Er liebt das Feiern und hält gerne Reden.
Lass uns aufbrechen, sagten die Geschwüre.
Hat das noch selbst Humor gehabt, muss ich sagen.
Wo überall hat Bruno Stefanini wie viele Objekte gesammelt?
Also irgendwie ist das eine Vorstellung über. Das beste Beispiel für mich, da ich gewusst, ich will unbedingt den Film machen, ich das gesehen habe. Er hat ihn im Kanton Aargau Schloss Prestenberg gekauft. Und dann hat er dort tiefe, so Hallen in einen Atombunker gebaut. Und das ist, muss ich vorstellen, ein Offizier gewesen, Kalter Krieg. Man hat immer ein bisschen Angst gehabt, es gibt noch den Atomkrieg. Und er hat gesagt, ich sammle das Sammlungsgut. Seit den Ägypter 4000 Jahre, das ist klar, wenn die Atombombe kommt, das ist eine kleine Zeitspanne, bis das dann wieder okay ist. Das wird dort hinein gesichert für ganz lange Zeit. Und dort unten ist es so, dass es Panzer hat, eben Seemine, Helebarden, Gewehr. Dann hat es Skulpturen, es hat so einen ganz abgefahrenen Skulpteur, das für die Älteren, die Billy Diss noch gesehen haben, so einen Soft-Erotik-Film aus den 70er Jahren, so, der hat so aus Metall so Figuren gemacht von jungen Mädchen, kleine Brüste und grosskrempige Hüte. Die stehen zwischen all diesen Sachen. Dann hat es den Nazi-Skulpteur Arno Breker mit so römischen Recken. Und zwischen all dem Zeugs laufen Leute in Ganzkörperschutzanzug umeinander, weil der Bunker zwar sicher war vor dem Atompilz, aber nicht vor dem Schimmelpilz. Und wegen dem muss man die Atemschutzmaske haben. Die Stiftung von Stefanini hat all die Objekte fotografiert. Die kann man auf der Homepage anschauen, abladen. Man kann selber etwas damit machen. Also es ist eine extrem moderne Art, die Sammlung zur Verfügung zu stellen.
Wir verlinken es in den Shownotes. Also sehr einfach gut. Ruhig mal sehr draufklicken gut. Und die Sammlung anschauen. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt hast du vorher gesagt, haben wir gesagt, es mag auch genetisch sein. Deine Grossmutter, deine Mutter und jetzt sind dein Brüder und du sind die nächste Generation. Genau. Stellt man sich selber die Frage auch? Du hast gesagt, du hast...
total! Nein, also total, die stellt man sich total. Und ich weiss, ich bin auch ein bisschen im Club. Das Gute ist aber, dass ich relativ viel über das Phänomen weiss. Und dann ist es so, ich habe immer These gehabt, wenn du genug Platz hast, dann wirst du eigentlich nicht verhaltensauffällig. Mein Bruder bist Andy Warhol, der ganz klar ein Messi war, überhaupt no doubt about it. Und der hat aus dem eine Kunstform gemacht, der hat, was sich so angesammelt hat auf seinem Schreibtisch, einfach in Kartonschachteln reingeschmissen, signiert, Datum drauf, die heissen Time Capsules. Und die sind alle in der Warhol-Stiftung in Pittsburgh, wo immer wieder mal eine aufgemacht wird, dann kommt all das Zeugs dort raus. Bei mir ist es so, dass ich habe mehr Schallplatten als irgendwie einen grossen, gut sortierten Plattenladen und mehr Film als viele Videotheken. Aber es ist alles digital. Also es ist nicht ein grosses Problem. Das heisst, ich habe einen Surfer mit, ich weiß nicht, 200 Tera oder so unter meinem Pult. Und dann ist das alles drin und wenn es mich putzt, dann können meine Kinder das irgendwie wegrühren oder sonst etwas damit machen. Von dort her ist es nicht wirklich, es ist nicht ein so grosses Problem.
Digitalisierung vom Messitum, wo genau, dann nicht mehr so ein Problem ist. Genau. Gibt es jetzt für den Hämmerli und seinen Brüder, gibt es da noch Hoffnung, beziehungsweise Lara, hätte es noch Hoffnung gegeben für den Bruno Stefanini oder auch eben für eure Mutter, wenn man das dann rechtzeitig, frühzeitig gemerkt hätte? Ich glaube, du bist auf einem recht guten Weg jetzt, oder?
Es funktioniert, oder?
Also es funktioniert, das ja, geht ja, auf, oder? Ja. Was ist der Weg raus? Und der Hämmerli und sein Brüder, sind sie da auf einem guten Weg jetzt von außen gesehen?
Ja, ich habe noch viel Hoffnung. Genau. Ja, und ich muss gleich noch mal erwähnen, oder? Es geht ja wie nicht per se darum, so ums Aufräumen im Aussen. Das ist vielleicht ein Teil. Es geht ja mehr so ein bisschen ums Aufräumen auch im Inneren. Und ich gehe schon davon aus, vielleicht jetzt einfach auch als Psychologin, oder, dass da eine ganz grosse Not ist in diesen Menschen. Und du hast zwar vorher auch gesagt, ja, er hat es wie gern gemacht. Und ich glaube, er hat es wie gern gemacht. Aber man hat wie auch gut gesehen, finde ich, jetzt auch in seinem Film, dass er als Kind auch sich selber überlassen worden ist. Oder die Eltern waren viel abwesend gewesen. Der Bruder, als er ins Internat gekommen ist, er ist sich selber überlassen worden mit einem autoritären Erziehungsstil. Ich glaube schon, dass es wie etwas macht mit einem Kind, auch in diesem Alter. Und genau zu deiner Frage, es geht wie in erster Linie so ein bisschen ums Aufräumen auch im Inneren. Dass man wie eine Art so alternative Strategien kann entwickeln kann. Dass es darum wie auch geht, dass die Personen wie eine Art Zugang zu sich wieder spüren können, schauen, was sie für Bedürfnisse haben, wo sie das früher wie nie gelernt haben, wo sie und ihre Bedürfnisse nicht gesehen worden sind oder missachtet worden sind. Und dass sie wie auch dürfen lernen, im Rahmen von einer Psychotherapie, dass sie wie das Recht wie haben, eigentlich auch auf so ein würdevolles Leben, wo die meisten Personen, die jetzt vielleicht betroffen sind von dem Messi-Syndrom, leben, nicht ein würdevolles Leben in ihrem eigenen Heim. Im Aussen ist es vielleicht anders mit Stefanini, aber die Zimmer, je nachdem, werden eher unbenutzbar. Und dass es wieder darum geht, dass sie dürfen lernen, sich selber wieder die Wertschätzung auch zu schenken. Und sicher aber auch, dass man schaut, ob eine Begleiterkrankung rum ist. Und erst dann so ein bisschen Aufraum auch im Aussen angeht. Und häufig passiert es ja so, dass es wie eine Art Hauruck-Entrümpelungsaktion stattfindet. Es ist wenig hilfreich und eher so kontraproduktiv, wo die Betroffenen das sehr als grenzüberschreitend und übergriffig können erleben und sie eigentlich noch verstärkt werden in dem Gefühl von der Inkompetenz. Und ich glaube schon auch, dass Personen, vielleicht nicht alle, aber viele Personen, die betroffen sind, schon im Inneren wie das Gefühl von der Inkompetenz wie erleben, wo sie vielleicht so erzogen worden sind, dass sie jetzt im Erwachsenenalter sehr leistungsorientiert und angepasst sind und vielleicht auch sehr die Anerkennung und die Bestätigung sich suchen und sie aber daheim jedes Mal, so ein bisschen, wenn sie das Chaos vielleicht sehen, mit ihrer Inkompetenz konfrontiert werden.
Ich finde es noch spannend, dort, wo wir Hämmerli von dir vorgehört haben, das ist genetisch oder es gibt eine genetische Komponente. Ja. Lara, du verortest das aber auch und sagst, gleichzeitig gibt es auch noch eine Prägung vom Leben oder vielleicht eben auch gewisse Schlüsselmomente. Das mag jetzt bei deiner Mutter, hast du vorher angesprochen, mag das die Scheidung sein. Beim Stefanini hat es so verschiedene Lebensereignisse gegeben, wo so etwas auch könnt möglicherweise verstärken oder akzentuieren.
Nein, also oder klare Fall. Was man auch weiss, gibt ganz viel Komorbiditäten. Also Leute, die das Holter-Syndrom haben, sind überdurchschnittlich häufig depressiv, überdurchschnittlich häufig ADHS. Also einfach so diverse Begleitgeschichten. Was mir jetzt aber ein bisschen zu autoritär und normativ ist, ist die Idee, die du hast, was du siehst als würdevolles Leben. Letztendlich finde ich dann schon, in seiner Wohnung kann man ein bisschen machen, was man will. Und ich würde total bestreiten, dass Leute... Also was richtig ist, ist die Aussage, dass Horter, wenn man ihnen die Wohnung aufräumt, das als einen brutalen Eingriff empfindet, aber nicht, weil sie sich selber als inkompetent sehen, sondern wegen dem Verlust, weil ihre Sachen weg sind, weil sie an diesen Sachen einen Wert beimessen und sich immer vorstellen, sie räumen das dann irgendwann auf. Und von dort etwas, was es gibt, also was ich glaube, was so eine pragmatische Lösung ist, wo man einfach weiss, also man kann so einen kleinen Schritt lernen, wie man ein bisschen aufräumen kann. Es gibt ein Ding, es ist jeden Tag drei Sachen. Oder mal irgendwie einen Schrank rausnehmen und alles, was man irgendwie seit 2 Jahren nie gebraucht hat, tut man mal irgendwie aussortieren oder so. Das heißt, aber dass es wirklich einfach darum geht, im Inneren aufzuräumen und rein eben, also etwas ist, was einfach so eine psychische Läsion von Verletzungen ist, das würde ich bestreiten. Ich weiss natürlich, dass dein Berufsstand ein bisschen in Frage steht, aber einfach von dem her, was ich dazu weiss.
Ja, also, aber das, was du noch gesagt hast, oder ja, wegen deiner Mutter, denke ich, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und ich habe das sehr berührend gefunden. Mir hat fast das Herz zerrissen, muss ich sagen. Oder der Tagebucheintrag, den sie gemacht hat, so im Alter, wo sie, glaube ich, 5 war, oder? Dass sie wie auch in ins Kinderheim gegeben worden ist und sie so ein wahnsinnig starkes Heimweh gehabt hat oder am liebsten wieder zurückgeholt worden und nicht einmal in der Ferien abgeholt worden ist. Und da können wir uns auch schon vorstellen, was das macht mit einem Kind im Alter von 5. Da entstehen wahnsinnig grosse, so frühkindliche, ich sage jetzt mal, Bindungstraumata. Und wo dann vielleicht so Glaubensmuster oder so, ja, so Denkmuster entstehen, wie ich bin nicht wert oder ich bin nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin falsch. Und das ist sehr prägend für ein Kind in diesem Alter und glaube ich ganz, ganz fest, dass sich das auswirkt wie sein Erwachsenenalter. Und das mit der Scheidung, gehe ich wieder davon aus, hat wie die frühkindliche Bindungstrauma wie eine Art wie so ein bisschen vielleicht reaktiviert. Und dass es nicht nur per se um die Scheidung gegangen ist, sondern wie das schon etwas war in der Kindheit.
Und da braucht es aber auch, wie du vorhin gesagt hast, Lara, das braucht das innere Aufräumen mit der eigenen Vergangenheit, klarkommen und so weiter. Vielleicht auch das äußere Aufräumen in kleinen Etappen, mit kleinen Schritten. Und dort, wo, wo ihr euch scheinbar nicht ganz einig sind, aber ich glaube, eben, ihr seid euch doch einig, ist dort, wo es um den Leidensdruck geht. Also wenn ein Messi selber nicht leidet, Hämmerli, das ist das, was du gesagt hast, dann muss die Wohnung ja nicht aufgeräumt sein oder quasi der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Du, Lara, sagst aber, wenn dann eben ein Leidensdruck da ist, dass man sich selber nicht mehr wohl fühlt und in einem Stressmuster ist, dann hilft es eben wieder, sich dieser Norm auch anzunähern, ein Stück weit, oder?
Mhm. Und ich finde auch wichtig, dass du vorhin gesagt hast, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, oder? Die Komorbiditäten sind wirklich sehr ein zentrales Thema und darum geht es in der Therapie auch immer darum, zu schauen, okay, warum sammelt eine Person und warum kann die Person nicht loslassen. Sei zum Beispiel im Rahmen von einer depressiven Erkrankung, wo Personen aufgrund des Antriebsmangels die Sachen nicht mehr entsorgen können. Personen mit einer schweren Alkoholabhängigkeit, die vielleicht in einem Zustand von der Verwahrlosung irgendwann enden. Aber vielleicht auch Personen mit einer neurokognitiven Störung, vielleicht Demenz, wo ganz, ganz viele Sachen kaufen, wo sie wie nicht mehr wissen, dass sie es eigentlich schon gekauft haben. Und da ist es wie ganz, ganz wichtig, dass man schaut, okay, wie sieht es aus, was ist das Erklärungsmodell, was begünstigt vielleicht diese Symptomatik, was ist der Auslöser. Das finde ich sehr einen wichtigen Punkt.
Ja. Es gibt ganz viele verschiedene mögliche Ausprägungen, verschiedene auch mögliche Bilder, wo sich die Gesellschaft, wo sich die Familie, wo sich auch die Kinder und die anderen Generationen und dem Umfeld auch stellen.
Also einfach etwas, was finde ich recht wichtig, dass man das unterscheidet. Es gibt Leute, die im Chaos leben und das ist aus einer Unfähigkeit raus, aber die möchten eigentlich, dass es aufgeräumt wird. Also das Paradebeispiel, das ich immer bringe, ist der Junkie, bevor wir die Heroinabgabe hatten, der den ganzen Tag Beschaffungsstress hat und wegen dem seine Loge nicht aufräumen kann oder auch nicht will. Und wenn der Sozialdienst mal kommt, alle halbe Jahr und die Loge aufräumt, dann findet sie das super und nachher gibt es wieder einen Buff. Mhm. Und das ist total ein anderes Bild als die Holter, wo irgendwie es eben wichtig ist, dass das Zeugs da bleibt, der Grossteil. Und dann kommt, ich glaube, oder ist auch immer ein bisschen die Frage, wann wird es pathologisch? Und ich habe für mich mal so eine Pi mal Handgelenk-Definition prägt, ist gewesen, es gibt, wenn zwei Sachen gegeben sind, dann ist es pathologisch. Das eine ist, wenn man keine Leute mehr heimnimmt, weil man Angst hat, die sagen einem, man muss aufräumen. Nicht, wie man aufräumen, sondern die sagen, die machen Druck. Und das Zweite ist, wenn man nicht mehr operationell ist, weil man sein Zeugs nicht mehr findet.
Was wir merken, die einen von uns, die haben eben das Bedürfnis, auch Sachen können abschliessen, können loszulassen. Die einen müssen das auf eine innere Art machen, mit gewissen Elementen aus der Vergangenheit abschliessen. Andere haben einen Leidensdruck, der gesellschaftlich entsteht, der subjektiv entsteht bei ihnen. Loslassen ist ja gerade Ende Jahr so ein grosses Thema. Was möchte ich jetzt Ende Jahr noch abschliessen? Was möchte ich mitnehmen ins neue Jahr? Gibt es da Ansätze, wo ihr sagt, das hilft, eben zum können aussortieren, zum können ordnen, zum nochmal einfach nochmal können mit einem frischen Gefühl, mit einem leeren Blatt Papier ins neue Jahr zu starten?
Das eine, was ich weiss von meinem Messi-Film über meine Mutter, dass sehr viele Leute, die geschaut haben, nachher aufräumen sind. Und ich nehme an, beim Stefanini-Film geht das auch bis in gewissen Grad, wo man sich bewusst wird, man stirbt dann einmal und der ganze Grümpel bleibt dort. Das zweite, es gibt inzwischen im Internet ja ohne Ende so Tipps, wie man so etwas macht, kann man sich mal etwas anschauen. Und vielleicht einfach ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, für Leute, die das Problem haben, nicht zu viel vornehmen, aber dass man sich irgendeine Aufgabe stellt, die man tatsächlich bewältigen kann. Und das ist immer ein grossartiges Gefühl, wenn man das gemacht hat.
Das ist das erste Problem bei den Vorsätzen. Man nimmt sich zu viel vor. Genau. Du hast vor drei Sachen erwähnt. Lara, was empfiehlst du, bis ein aufzuräumen? Ein Jahr?
Im Aussen dem Fall jetzt, okay?
Im Aussen.
Ich finde es wie auch gut, dass man sich wie nicht zu viel vornimmt. Vielleicht so gewisse Entrümpelungstage wie geplant oder Entrümpelungsmomente. Oder dass man sich wie vornimmt, okay, die einmal im Monat nehmen wir vielleicht eine Stunde Zeit, wo ich den Keller aufräume. Einmal im Monat nehmen wir vielleicht eine Halbtagzeit, wo es darum geht, Sachen in der Küche zu entsorgen. Dass man für sich wie eine Art so klar definierbare so Ziel wie auch setzt, damit wirklich die Hürde auch nicht so gross ist, das Ziel auch zu erreichen, ja.
Ich habe schon auch das Gefühl, ich überlege mir Ende Jahr schon auch noch und sage, was für Projekt möchte ich im nächsten Jahr weiterziehen? Mit welchen Menschen möchte ich weiter zusammenarbeiten? Was tut mir gut? Was macht mir Freude? Also auch das innere Aufräumen darf auf die eine Art auch noch seinen Platz finden.
Ganz klar, ich bin ein grosser Fan davon, wie man glaube ich, schon ein bisschen gemerkt hat. Genau. Und ich finde, es lohnt sich, nicht nur Ende Jahr das zu machen, aber vielleicht gerade Ende Jahr eine Art Lebensbilanzierung, wo man sich vielleicht auch mal die Frage stellen darf, lebe ich mein Leben meinen Wert entsprechend? Die Werte, die wir haben, sind auch so unser innerer Kompass, wo uns so die Richtung vorgeben, wie vielleicht unser Leben könnte aussehen. Man kann sich wie auch Fragen stellen, empfinde ich mein Leben als sinnerfüllt? Sind meine tiefsten Herzenswünsche und Bedürfnisse erfüllt? Und wenn man vielleicht ja, zum Schluss kommt, dass vielleicht noch mehr möglich wäre, dass man sich wie eine Art wie eine Vision darf machen von dem, was vielleicht sonst noch möglich wäre und sich dann darf überlegen, was hindert mich daran, das Leben zu leben. Und häufig geht es wie in dem Moment darum, etwas loszulassen, was ihm daran hindert. Vielleicht ein Gedanke, ein nicht mehr dienlicher Glaubenssatz oder ein Gefühl. Und es eigentlich weniger darum geht, wie sich etwas Neues dazu anzueignen. Und darum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man von Zeit zu Zeit wie eine Art eine ja, Bestandesaufnahme macht und sich überlegt, was darf ich loslassen, um das Gefühl mehr zu erleben von vielleicht Freiheit und Leichtigkeit und Lebendigkeit. Und das ist ja schon das, was sehr mit dem Loslassen verbunden ist.
Und durch das entsteht ja auch wieder Raum, Raum für Neues, Raum für Kreatives, wo dann vielleicht im nächsten Jahr auch eingenommen wird. Du schmunzelst. Was steht bei dir an im nächsten Jahr? Wo findest du Erfüllung, wo du sagst, das ist mein Weg, das sind meine Werte, das möchte ich anpacken im nächsten Jahr?
Als kreativer Freiberufler muss ich das, was Lara sagt, permanent machen. Das ist permanent die Frage, was ist mein nächstes Projekt? Und ich habe nur gedacht, bei mir funktioniert das so, dass ich gemerkt habe, es hilft mir viel, wenn ich das auf zum Beispiel auf Post-its. Ich habe dort so Post-its, mögliche Projekte, die ich machen möchte. Oder auch loslassen ist, wenn man weiss, man muss Sachen machen, wenn man das irgendwie in Kompi in eine Liste reintöckelt. Sehr gut finde ich dort Google Docs, oder? Das hat man auf dem Handy und überall, das verliert man auch nicht. Also auch die Digitalisierung kann viel helfen. Und ja, ansonsten ist das sicher ein guter Weg, dass man sich zwischendrin so eine Bilanz in fragt, bin ich im richtigen Job? Habe ich der richtige Partner, die richtige Partnerin, mache ich es richtig im Leben? Es gibt nur eins, es geht schnell.
Ich finde es so schön, was du sagst, was du mit der Post-it machst und eben mit Google Docs und all den digitalen Tools. Du kannst die ja immer wieder neu ordnen, Prioritäten neu setzen. Was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und das eben auch als kontinuierlicher Prozess zu machen und nicht krampfhaft einfach Ende Jahr. Das ist eigentlich eine gute Empfehlung, die man von den Freiberuflern übernehmen kann. Aber ein spannender Ansatz, um zu sagen, es muss nicht zwingend krampfhaft Ende Jahr sind mit allem anderen, was auch noch läuft, sondern auch in verschiedenen Lebensphasen, gerade eben auch an so Wendepunkten, wenn Sachen passieren im Leben, auch dort mal nachdenken, wie geht es mir, wo steht.
Ist es so, aber lustig ist halt schon das, dass wir irgendwie alle zusammen dann gleich getrieben sind von so symbolischem Zirkus wie Leute, die irgendwie an Weihnachten sich fragen, mit wem mache ich die Weihnachten und tatsächlich an Neujahr sich irgendwelche Vorsätze fassen. Und von dort her finde ich Gelegenheit ergreifen und mindestens das dort machen, aber noch besser ist, wenn man das permanent macht.
Wir gehen mit Harmonie ins neue Jahr. Es bleiben noch ein paar Tage bis Ende Jahr. Genug Zeit also für alle, die sich noch möchten vorbereiten aufs neue Jahr. Und vielleicht nehmen wir uns fürs neue Jahr vor, wir machen es wie der Hämmerli, wir machen es wie Lara, wir räumen aussen auf, wir räumen innen auf. Vielleicht nicht zwingend an Weihnachten und an Silvester, sondern ab und zu einmal im neuen Jahr. Vielleicht auch mit Leuten zusammen, die wir vertrauen und reden auch darüber, bei was geht es uns gut, bei was geht es uns weniger gut und dort, wo wir Hilfe brauchen zum Aufräumen, innen oder aussen, dass wir uns die Hilfe holen und das Thema ansprechen. Und worst case, wenn man ein Messi rum hat, Film schauen vom Hämmerli und dann ist das ein Grund, um das Thema ansprechen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz ein schönes Weihnachtsfest und vor allem einen gesunden und einen freudigen Start ins neue Jahr. Danke vielmals, Lara Stäubli.
Merci vielmals.
Und danke vielmals, Thomas Hämmerli oder eben Hämmerli.
Merci, merci.
Danke, dass du da bist und Ihnen und euch danke fürs Zuhören, danke für die Treue bei Swika Talks. Ich bin der Stefan Lendi und wünsche Ihnen und euch jetzt ganz einen guten Start ins neue Jahr mit viel Freude und viel Gesundheit.